no more. Cold feet, cold, 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 cold feet.
Kalte Füße?
Ab und zu, ja.
Dann wäre da vielleicht eine Fußbodenheizung was für dich. Wärme von unten, die hat dann ja auch noch weitere gute Eigenschaften.
Stimmt, aber meinen Altbau mit einer Fußbodenheizung nachzurüsten, wäre sicher nicht unaufwendig.
Aber da gibt es auch verschiedene Methoden. Das ist teils weniger Arbeit, als man denkt.
Na, dann reden wir doch mal drüber. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Die Koreaner kennen sie schon seit rund 7000 Jahren. Und auch die alten Römer schwörten in ihren Thermen auf beheizte Fußböden. Nur wir brauchten hier etwas länger, um ihre Vorteile zu entdecken. Erst vor etwa 50 Jahren hielten Fußbodenheizungen nämlich in unseren Häusern Einzug. Doch seitdem werden sie immer beliebter. In Neubauten gestaltet sich deren Einbau natürlich besonders leicht. Aber auch in Altbauten lassen sich inzwischen ganz gut nachrüsten, oder Merlin?
Allerdings, es muss halt auch nur die Art der Fußbodenheizung an die Gegebenheiten angepasst werden. So sind bei Fußbodenheizungen besonders das Gewicht und die Aufbauhöhe zu beachten.
Genau, besonders wenn man ein vor 1960 errichtetes Haus hat, sollte man die Sache mit dem Gewicht im Blick haben. Denn dort wurden meist Holzbalkendecken verbaut. Und die sind nur begrenzt tragfähig. Dort sollte dann also keine Fußbodenheizung aufgebracht werden, die so um die 60 Kilo je Quadratmeter wiegt.
In dem Fall sollte man eher auf ein Trockenbausystem setzen, denn bei einem solchen ist eine Fußbodenheizung schon für etwas über 30 Kilogramm je Quadratmeter zu haben.
So unterscheidet man bei Fußbodenheizungen zwischen Nass- und Trockensystemen. Nasssysteme zeichnen sich dadurch aus, dass hier die Heizungsrohre nach dem Verlegen, welches zum Beispiel per Noppenplatte oder per Festtackern geschieht, mit feuchtem Estrich übergossen werden. Der muss dann anschließend eine Weile trocknen. Wie lange er dafür braucht, hängt von der Art des Estrichs ab. Bevorzugt genutzt wird Zementestrich, denn er ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Wenn ihr also mal einen Wasserschaden haben solltet, braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr hinterher die Fußbodenheizung erneuern müsst. Allerdings beträgt die Trockenzeit mindestens 3 Wochen, wenn nicht sogar einen ganzen Monat. Beim Anhydrit-Estrich dauert es dagegen gerade mal 1 Woche. Und er ist auch nicht ganz so dick wie der Zement-Estrich, was ja auch relevant sein kann. Er hat halt nur den Nachteil, dass er mit Feuchtigkeit nicht umgehen kann. Fürs Bad also schon mal nicht geeignet.
Nasssysteme werden aber vorrangig eh bei Neubauten eingesetzt.
Ja, so 1 Monat lang das Haus nicht betreten zu können, weil der Estrich noch trocken muss, wäre ja auch eher ungünstig.
In der Tat, das wird bei Altbauten eher auf Trockensysteme gesetzt. Da kommt dann bereits gegossener und fertig getrockneter Estrich in Form von Platten zum Einsatz. Da geht das Verlegen dann auch viel schneller und das könnt ihr teils sogar selbst machen. Im Internet gibt es dazu auch etliche Anleitungsvideos.
Allerdings sind die mit Vorsicht zu genießen, denn die dort gezeigten Räume unterscheiden sich ja schon von euren. Was also auf den ersten Blick vielleicht ganz leicht aussieht, könnte sich dann in echt als viel schwieriger herausstellen. Zum Beispiel, weil ihr mitten im Raum Balken habt, um die ihr die Platten und Heizungsrohre dann herumlegen müsst.
Ja, stimmt. Ihr solltet vorher genau schauen, auf welche Herausforderungen ihr bei euch treffen könntet und dann abwägen, ob ihr die entsprechende Erfahrung natürlich habt. Die Fußbodenheizung soll ja nachher auch richtig arbeiten.
Dafür ist auch eine genaue Planung und Berechnung erforderlich. Wie Heizkörper muss auch eine Fußbodenheizung der Heizlast des Raumes entsprechend dimensioniert werden. Es muss also geschaut werden, wie groß dieser ist, ob die Außenwände gedämmt sind, ob zusätzlich noch Heizkörper zum Einsatz kommen. Und wenn dann die Heizlast feststeht, muss das Ganze in Heizkreise umgerechnet werden. Also wie viel an Heizleitung ihr braucht und wie dicht die einzelnen Bahnen beieinander liegen müssen, damit ihr am Ende nicht irgendwo kalte Stellen habt.
Da stellt sich natürlich auch die Frage, Schnecke oder Schlange?
Schnecke oder Schlange? Ah, du meinst die Verlegeart.
Genau, man kann die Heizungsrohre jeweils zur Raummitte hin verlegen, sodass am Ende ein schneckenförmiges Muster entsteht. Oder aber man verlegt sie immer von einer Raumseite zur anderen, was dann eher an das Schlängeln einer Schlange erinnert. Die erste Variante empfiehlt sich bei größeren Räumen, da die so gleichmäßiger warm werden. Die zweite ist eher was für kleinere. Und dann gibt es auch noch eine dritte Variante, das modulare Verlegen. Das ist dann gewissermaßen eine Mischung aus den beiden. Und die sorgt dann auch dafür, dass der Raum an den Wänden und im Tür- und Fensterbereich nicht ausgeht.
Es gibt also so einiges, was ihr vor dem Verlegen der Fußbodenheizung auf dem Schirm haben solltet. Bevor ihr also selbst Hand anlegt, solltet ihr zumindest einen Fachbetrieb die Vorarbeit machen lassen. Und nach dem Verlegen sollte der dann auch noch einen hydraulischen Abgleich durchführen. Denn nur wenn die Volumenströme alle stimmen, wird es auch überall gleichmäßig warm. Der hydraulische Abgleich ist deshalb ja auch Fördervoraussetzung.
Gibt es für Fußbodenheizung überhaupt Förderung?
Indirekt. Also zum einen kannst du sie dir bei Einbau einer neuen Heizung mitfördern lassen. Wenn du dir zum Beispiel eine Wärmepumpe zulegst und dafür über die BEG Förderung beantragst, wie ich ja vor kurzem beschrieben habe, dann kannst du dabei auch die Kosten für die Fußbodenheizung geltend machen. Voraussetzung dafür ist dann halt nur, dass du beides auch zeitnah einbaust. Eine andere Möglichkeit, dir etwas von deinen Ausgaben zurückzuholen, bietet der Steuerbonus. Zudem habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht. Da bekommst du dann aber nur die Handwerkerkosten erstattet, also 20% davon. Ist somit nur was, wenn du dich gegen die DIY-Variante entscheidest.
Ah ja, gut zu wissen. Bei so einer Nachrüstung können ja je nach System und benötigten Heizkreisen einige Kosten zusammenkommen. Da reicht die Preisspanne von 40 bis 120 Euro je Quadratmeter, wobei die Trockensysteme etwas billiger sind als die Nasssysteme, was ja zusätzlich für sie spricht.
Die bekommt man doch auch als Dünnschichtsystem, also mit einer Aufbauhöhe von nicht einmal 2 Zentimetern. Die sind dann zwar etwas weniger effizient, dafür musst du da dann bei der Nachrüstung aber nicht gleich auch noch die Türschwellen angleichen oder Steckdosen versetzen. Und Räume in Altbauten sind ja teils auch etwas niedriger. Wenn du dann auch noch eine 9 cm hohe Fußbodenheizung reinsetzt, könnte es also eng werden.
Ja, die Aufbauhöhe sollte unbedingt zum Raum passen. Alternativ zu einem Trockensystem kannst du da auch noch auf das Einfräsen zurückgreifen. Dafür muss dann aber auch der vorhandene Estrich noch in Ordnung sein natürlich. Also höchstens kleine Makel haben, die sich leicht ausbessern lassen. Und dann schneidet ein Fachbetrieb da mit einer Bodenfräse Rillen rein, in die anschließend die Heizrohre gedrückt werden. Die Höhe des Fußbodens bleibt also fast unverändert.
Den Estrich aufschneiden stelle ich mir allerdings als eine staubige Angelegenheit vor.
Ja, ist es aber gar nicht. Moderne Fräsen haben den Staubsauger gleich mit integriert, also da fliegt gar nichts umher. Und auf diese Weise braucht es dann auch nur rund einen Arbeitstag für die Nachrüstung.
Das klingt doch schon mal ganz gut. Dürfte bei mir aufgrund der ganzen schweren Möbel aber trotzdem zu aufwendig sein. Da würde ich vielleicht eher auf eine elektrische Fußbodenheizung setzen, die mir zum Beispiel nur im Bad warme Füße beschert. Die besteht dann aus einer Heizmatte oder einer Heizfolie, welche auch schon für etwa 30 Euro den Quadratmeter erhältlich ist. Im Betrieb ist sie dafür allerdings teurer als eine wasserführende, die an einen Wärmeerzeuger gekoppelt wird. Aber so als Ergänzungsheizung für einen kleinen Raum, wo sie nur ab und zu mal gebraucht wird, ist es doch eine durchaus interessante Idee. Und wenn dann irgendwann eine Solaranlage kommt, kann ich die Energie von oben dann auch für Wärme von unten nutzen. Dann dusche ich halt nur noch bei Sonnenschein.
Ja, warum nicht, ne? Bad hast du ja vielleicht auf Fliesen.
Ja, habe ich.
Perfekt, denn Fliesen haben von allen Bodenbelägen den besten Wärmedurchlassgrad. Der sagt ja aus, wie viel Wärme bei welcher Dicke durchgeleitet wird. Und bei Fliesen ist er sehr niedrig. Das heißt, die Wärme der Fußbodenheizung kann schnell durch sie durchfließen. Bei Laminat dauert es natürlich schon deutlich länger, bis die Wärme oben ankommt.
Das sollte man bei der Planung also auch mitbedenken. Die meisten Bodenbelege heutzutage sind zwar für Fußbodenheizung geeignet, trotzdem solltet ihr vor dem Kauf die Herstellerhinweise checken. Bei Teppichen wird das beispielsweise per Piktogramm angezeigt.
Genau, und eben darauf achten, dass der Bodenbelag nicht zu dick ausfüllt. Damit ihr dann danach auch nicht denkt, die Heizung würde nicht funktionieren, weil eure Füße immer noch kalt sind.
Ja, dabei dauert es ja bei einer Fußbodenheizung sowieso immer ein wenig, bis sie sich aufheizt. Teils sogar bis zu 3 Stunden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Folge zur Nachtabsenkung. Da habe ich darüber geredet, dass Fußbodenheizungen nur sehr langsam auf veränderte Einstellungen, wie eben das Reduzieren der Heizleistung, reagieren, da die Wärme in den Rohren ja erst an den Estrich abgegeben wird und erst von dort aus an den Raum. Und bis der Estrich sich erwärmt oder abgekühlt hat, dauert es eine Weile. Diese Trägheit ist einer der Nachteile von Fußbodenheizung.
Ein anderer wäre, dass sie als Teil des Fußbodens schwerer zu warten und zu reparieren ist.
Daher ist es auch wichtig, dass der Heizverteiler, über den die einzelnen Heizkreise geregelt werden, so positioniert wird, dass er gut zu erreichen ist. Denn gewartet werden muss eine Fußbodenheizung zwar nicht so oft, dafür aber regelmäßig entlüftet. Denn Luft gelangt auf verschiedenen Wegen in den Heizkreislauf und dort sorgt sie dann für ungleichmäßige Wärmeverteilung. Also genau wie ihr auch eure Heizkörper einmal im Jahr entlüften solltet, solltet ihr es auch mit einer Fußbodenheizung machen. Am besten lasst ihr euch das beim ersten Mal von den Fachleuten zeigen.
Aber wenn sie fachgerecht installiert und regelmäßig entlüftet wird, dann läuft so eine Fußbodenheizung schon mal roundabout 50 Jahre oder mehr.
Genau. Solange die Heizungsrohre eine gute Qualität haben, ist da kaum Verschleiß zu erwarten.
Ihr hättet also für viele Jahre warme Füße.
Yay!
Und auch allgemein sorgt eine Fußbodenheizung ja für eine sehr angenehme Wärme im Raum und ein besseres Raumklima als Heizkörper es tun.
Ja, denn sie gibt Wärme nicht über Konvektion, sondern über Strahlung ab. Genau wie eine Infrarotheizung, die ich hier ja auch schon ein bisschen gehypt habe. Diese Wärmestrahlung fühlt sich nicht nur auf der Haut an, wie die Strahlen der Sonne. Sie breitet sich auch gleichmäßig im Raum aus und erwärmt Gegenstände, Personen, Tiere und Wände, die dann alle ihrerseits wieder Wärme abgeben. Das hat dann auch noch zwei positive Nebeneffekte. A, es wird weniger Luft bewegt und somit weniger Staub aufgewirbelt, was besonders für Allergiker gut ist. Und B, der Raum muss weniger stark geheizt werden. Auch bei 2 Grad weniger fühlt es sich dann nämlich immer noch warm an. Und wie ihr ja noch aus der Folge zur optimalen Raumtemperatur wisst, spart ihr mit jedem Grad weniger etwa 6% an Energie.
Und dazu kommt noch, dass Fußbodenheizungen aufgrund ihrer großen Heizfläche mit einer viel geringeren Vorlauftemperatur auskommen. Während ein herkömmlicher Heizkörper so 60 bis 70 Grad braucht, um Raum aufzuwärmen, schaffen sie das mit 30 bis 35 circa. Und dadurch eignen sie sich natürlich perfekt für die Zusammenarbeit mit Wärmepumpen.
Und wenn ihr eine reversible Wärmepumpe habt, könnt ihr die Fußbodenheizung im Sommer auch zum Kühlen nutzen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Folge zur Erdwärmesonde.
Was sonst noch für eine Fußbodenheizung spricht, ist sicherlich der dadurch zu gewinnende Platz. Denn ohne Heizkörper an der Wand wirkt der Raum natürlich auch gleich größer.
Ja, ästhetisch weiß sie auch zu punkten, die Heizung, die man nicht sieht. Wir können also festhalten, dass eine Fußbodenheizung viele gute Eigenschaften hat und sich auch im Altbau gut nachrüsten lässt. Ihr müsst halt nur ein paar Dinge beachten, wobei euch aber ein Heizungsfachbetrieb helfen kann. Kontakt zu einem oder auch mehreren bekommt ihr hier auf unseren Seiten. Da findet ihr auch weitere Informationen zu Fußbodenheizung. Solltet ihr aber dennoch Fragen haben, lasst uns das einfach über energetischeffizient@dra.net wissen.
Und wenn ihr die heutige Folge gut fandet natürlich, dann freuen wir uns über eine Rückmeldung, zum Beispiel per Like oder Abo.
Ja, immer gern gesehen. Und dann genießt jetzt einfach mal das schöne warme Wetter. Derzeit haben wir ja auch viel natürliche Wärmestrahlung zur Verfügung gestellt von unserer Freundin der Sonne. Wie ihr die sonst noch nutzen könnt, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Aber bis dahin macht's erstmal gut.
Ciao.